Auf die Frage, was haben wir von Adam geerbt, könnte wahrscheinlich jeder von uns eine ganze Reihe negative Dinge aufzählen. Sünde, Unvollkommenheit, Krankheit, Alter, Tod. Aber etwas sehr Kostbares fehlt. Etwas, was Jehova allen seinen vernunftbegabten Geschöpfen geschenkt hat. Und das ist unsere Willensfreiheit. Natürlich gibt es im Leben vieles, worauf wir keinen Einfluss nehmen können. Zum Beispiel das Land, in dem wir geboren werden. Wir können uns auch unsere Eltern nicht aussuchen. Ja, nicht einmal, ob man Geschwister hat oder wie viele man noch bekommt. Aber es gibt etwas ganz Wichtiges, eine Angelegenheit, in der wir sogar als Sklaven der Sünde immer noch frei entscheiden können. Und das ist unser Verhältnis zu Jehova. Ob wir uns ihm nahen oder ob wir uns von ihm zurückziehen. In 5. Mose 30, Vers 19, legt uns Jehova selbst diese Wahl vor. Und er zeigt damit, dass es ihm nicht gleichgültig ist, wie wir uns entscheiden. Wir lesen dort 5. Mose 30, Vers 19. Ich nehme heute tatsächlich die Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch, dass ich dir Leben und Tod vorgelegt habe, den Segen und den Fluch. Und du sollst das Leben wählen, damit du am Leben bleibst, du und deine Nachkommen. Auch die zwei vollkommenen Männer, Adam und Jesus, hatten diese Wahl. Selbst als Eva bereits betrogen wurde, hätte sich Adam immer noch für Jehova entscheiden und der Versuchung, die von Satan ausging, widerstehen können. Aber er wählte den Fluch für sich und seine Nachkommen. Jesus bewies dagegen, dass es möglich ist, Satans Angriffen standzuhalten und gebrauchte seine Willensfreiheit zum Segen. Offensichtlich ist Vollkommenheit weder eine Garantie noch die Voraussetzung für Treue. Und deshalb lohnt es sich auch für uns unvollkommene Menschen, den Kampf gegen Satans versteckte Angriffe aufzunehmen, die uns von Jehova trennen sollen. Kannst du dir vorstellen, wie sich Jesus gefühlt haben muss, als er nach seiner Taufe von Satan versucht wurde und ihm nicht mehr als mächtiger Erzengel, sondern als ein Mensch aus Fleisch und Blut gegenüberstand? Die Positionen waren jetzt ungleich anders, als sie Jesus im Himmel gewohnt war. Der stärkste und gefährlichste Feind Jehovas hatte die Absicht, seine vollständige Ergebenheit zu brechen. Aus Lukas Kapitel 4 erfahren wir, wie er im Falle Jesu vorging und wie wir uns heute noch vor seinen Methoden schützen können. Zuerst nützte er ein ganz natürliches Bedürfnis nach Nahrung aus, um eine selbstsüchtige Begierde zu wecken. Jesus wurde nach seiner Taufe und seinem Aufenthalt in der Wildnis vom Teufel auf provokante Weise angesprochen. Im Vers 3 heißt es, wenn du ein Sohn Gottes bist, so sage zu diesem Stein, dass er ein Brot werde. Jesus erkannte sofort, dass es hier nicht darum ging, seinen Hunger zu stillen, sondern dass es sich um eine Versuchung handelte und wie Satan mit einem Zitat aus Gottes Wort zurück. Danach versuchte er Jesus durch spektakuläres Verhalten, die Aufmerksamkeit in unpassender Weise auf sich zu lenken, indem er ihn aufforderte, von der Zinne des Tempels zu springen. Während der Teufel geschickt Gottes Wort verdrehte, brachte Jesus durch die richtige Anwendung eines inspirierten Rates seine Entschlossenheit, treu zu bleiben, zum Ausdruck. Schließlich bot ihm Satan alle Königreiche der Welt an für einen einzigen Akt der Anbetung. Jesus hätte die Möglichkeit gehabt, ohne darum kämpfen zu müssen, ohne Leiden und Todesqualen zu ertragen, Königswürde zu erlangen. Dennoch weigerte er sich, auch nur einen Augenblick über eine solche Abkürzung seiner Laufbahn nachzudenken. Gab sich Satan jetzt geschlagen? Und konnte sich Jesus nun endlich ungestört seiner eigentlichen Aufgabe zuwenden? Nun in Lukas 4, Vers 13 lesen wir: Und als der Teufel mit seiner ganzen Versuchung zu Ende war, ließ er bis zu einer anderen passenden Zeit von ihm ab. Offensichtlich änderte Satan jetzt seine Taktik. Er erschien nicht mehr persönlich, sondern er nutzte Situationen geschickt aus und manchmal auch Personen, die eng mit Jesus vertraut waren, um für Jesus eine Versuchung zu schaffen. Auch heute kann das passieren, dass vielleicht ein guter Freund wie damals Petrus nicht immer die Sichtweise Jehovas hat und uns vielleicht eher hinderlich ist, als dass er uns ermuntert, unserer Verpflichtung Jehova gegenüber nachzukommen. Oder wie muss sich Jesus gefühlt haben, als seine Nachbarn und Bekannten aus Nazareth, die gerade noch ein günstiges Zeugnis von ihm ablegten, also sie hatten ihn eben noch gelobt, und im nächsten Moment trieben sie ihn aus der Synagoge, um ihn einen Felsvorsprung hinabzustürzen. Jesus dagegen ließ sich nicht verleiten, die Wahrheit zu verdrehen und der Menge nach dem Mund zu reden. Es muss nicht immer ein direkter Angriff sein, der uns zu Fall bringen soll. Manchmal kann auch hinter einem verlockenden Angebot eine Schlinge Satans liegen. So ging es Jesus, als ihn die Volksmenge zum König machen wollte. Er durchschaute ihr Ansinnen und zog sich zurück. Im Fall Adams war Satan erfolgreich. Im Fall Jesu ließ er keine Gelegenheit aus. Und auch wir haben keinen Grund anzunehmen, dass er uns übersieht. Wahrscheinlich wird heute niemand mehr wie Jesus Satan direkt gegenüberstehen. Aber auch heute benutzt Satan Menschen und Situationen, um durch versteckte Angriffe einen Keil zwischen uns und Jehova zu treiben. Wie Paulus in seinem zweiten Brief an die Korinther schreibt, sind uns seine Anschläge nicht unbekannt. Um welche Methoden handelt es sich heute? Die folgende Vortragsreihe behandelt 7 Bereiche, in denen Satan heimtückisch versucht, uns von Jehova zu trennen. Vergessen wir aber nie, wir sind seinen Machenschaften nicht hoffnungslos ausgeliefert. Satans Erfolg hängt nicht in erster Linie von seiner Gerissenheit ab, sondern von unserer eigenen Unvorsichtigkeit. Der Apostel Paulus bringt in Römer 8, Vers 38 und 39 seine Überzeugung zum Ausdruck, dass uns nichts und niemand von der Liebe Gottes trennen kann, außer wir selbst. Ob wir Gott treu bleiben oder nicht, hängt ganz davon ab, inwieweit wir zulassen, dass irgendetwas zwischen uns und Jehova kommt. Dazu ist es dringend erforderlich, wachsam zu bleiben. Die Vortragsreihe »Nichts zwischen uns und Jehova kommen lassen« gibt uns Gelegenheit zu einer Selbstprüfung und wird jetzt von Bruder Andreas Eidner fortgesetzt, der den Punkt »Stolz« behandelt.
Stellen wir uns ein Kind vor, das voller Stolz an der Hand seines Vaters geht. Allen möchte es sagen, seht, wie groß und wie stark mein Papa ist. Wer mir zu nahe kommt, bekommt es mit ihm zu tun. Genauso stolz dürfen wir sein, dass wir an der Hand Jehovas, unseres himmlischen Vaters, durchs Leben gehen können. 1. Korinther 1, Vers 31 weist uns auf diese angebrachte Art von Stolz hin. Wir wollen diesen Text gemeinsam lesen. In 1. Korinther 1, Vers 31. Damit es so sei, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, rühme sich in Jehova. Wir sind also zu Recht stolz darauf, Zeugen für Jehova zu sein. Dadurch ist es uns möglich, dass wir furchtlos für seinen Namen eintreten können und dass wir unseren Glauben auch unter Problemen verteidigen können. Auch im Alltagsleben ist es ganz natürlich, dass wir uns über eine gelungene Arbeit freuen oder wenn wir auch gelobt werden, sind wir etwas stolz auf uns. Unangebrachter Stolz wird allerdings daraus, wenn wir uns auf unsere Erfolge oder auf unsere Fähigkeiten etwas einbilden. Das heißt also, dass wir nicht auf den Vater neben uns stolz sind, sondern auf uns selbst. Wenn wir solche Gedanken bei uns spüren, müssen wir sofort an Sprüche 16, Vers 5 denken, wo wir gewarnt werden, jeder, der stolzen Herzens ist, ist für Jehova etwas Verabscheuungswürdiges. Zahlreiche negative Beispiele in der Bibel führen uns die Tragweite von falschem Stolz vor Augen. Der erste, der vor Stolz aufgeblasen war, war Satan. Und er trennte sich von Jehova. Weil wir alle nichts mit Satan gemein haben möchten, wollen wir die ernsten Worte in Jakobus 4, Vers 16 zu Herzen nehmen. In den Versen vorher ist von denen die Rede, die Jehova außer Acht lassen. Sie gleichen einem Dunst, der für eine kleine Weile erscheint und dann verschwindet. Und in Jakobus 4, Vers 16 lesen wir dann, nun aber setzt ihr euren Stolz in eure anmaßenden Prahlereien. All dieses Stolzsein ist böse. Das Urteil Jehovas musste der hochmütige Pharao von Ägypten spüren, als er mit seinem ganzen Heer im Roten Meer versank. Der babylonische König Belsazar spürte die Folgen seines Hochmuts, als er innerhalb einer Nacht sein ganzes Weltreich und schließlich sein Leben verlor. Und auch den stolzen Haman bestrafte Jehova für seine Intrigen. Ihnen wollen wir natürlich nicht gleichen. Vielmehr arbeiten wir daran, unseren ererbten Hang zu Stolz in den Griff zu bekommen. Stolz drückt sich unter anderem dadurch aus, dass wir Fehler nicht zugeben wollen. Deshalb ist es angebracht, uns selbst zu prüfen. Wie ist es bei mir persönlich? Bin ich bereit, Fehler zuzugeben? Gestehe ich sie ein? Entschuldige ich mich auch auf demütige Art und Weise? Oder gebe ich dem anderen dabei immer noch so eine Teilschuld, indem ich sage, es tut mir leid, dass du dich gekränkt fühlst? Kein vernünftiger Mensch fühlt sich zu eigensinnigen und stolzen Personen hingezogen. Diese Eigenschaften entzweien. Demut dagegen vereint, denn ein demütiger Mensch kommt anderen in Ehrerbietung zuvor. Fragen wir uns, rede ich positiv von anderen und schätze ich ihre Fähigkeiten und Gaben? Oder muss ich immer irgendeinen Fehler finden, um ihr Ansehen zu trüben? Bin ich wirklich fähig, andere aufrichtig zu loben? Und wie ist es bei mir, bringt mich jede vermeintliche Benachteiligung in Rage? Dazu möchten wir ein Ehepaar beobachten. Sie kommen gerade aus der Zusammenkunft. Dort wurde die Ernennung eines Ältesten bekannt gegeben.
Das habe ich schon wieder mal fast vermutet. Die Brüder haben mich wieder übergangen und lieber Bruder Schmidt ernannt.
Und ich dachte schon, jetzt lesen sie deinen Namen vor, aber nein, wieder nichts. Ich kann das nicht verstehen. Warum eigentlich? Du bist älter und du bist länger in der Wahrheit. Ehrlich gesagt, ich wäre am liebsten Erdboden versunken. So peinlich war das.
Mir ging das genauso. So klein kam ich mir vor. Und dabei bin ich doch mindestens genauso befähigt wie er. Was passt den Brüdern bloß nicht an mir?
Ich habe mir gleich gedacht, wir sind in dieser Versammlung fehl am Platz. Die Brüder, die brauchen uns eigentlich gar nicht hier. Wir verschwenden wirklich nur unsere kostbare Zeit in der Versammlung.
Moment mal, Liebling. Wenn wir so weitermachen, dann bringt uns Stolz auf völlig falsche Gedanken. Es geht doch schließlich nicht darum, wie wir dastehen. Wichtig ist doch Jehovas Name.
Stimmt, du hast recht. Ich wollte es eigentlich nicht noch schlimmer machen.
Schließlich ist es Jehovas Organisation und sein Werk. Und wenn er denkt, ich oder wir müssen an einem bestimmten Punkt uns ändern, dann sollten wir das herausfinden und daran arbeiten.
Ja, das stimmt. Wir sollten demütig sein und wir sollten mehr Vertrauen zu Jehova haben.
Das sollten wir, denn wenn wir unsere Brüder weiter lieben und Jehova dienen, dann wird sein Segen mit Sicherheit nicht ausbleiben.
Genau.
Ich weiß, ich muss noch an so vielen Dingen arbeiten, besonders an meinem Stolz. Aber weißt du was? Am Sonntag gehe ich gleich mal zu Bruder Schmidt hin und werde ihm sagen, dass ich mich mit ihm freue. Und die Brüder in der Versammlung, die werde ich dann mal fragen, was ich noch tun kann, um auch für mehr Vorrechte in Frage zu kommen.
Das ist eine gute Idee. Das mach mal.
Selbstlose Liebe zu Jehova und unseren Mitmenschen hilft uns, Stolz zu überwinden und andere höher zu achten als uns selbst. Wie gelingt es uns aber, Jehova höher zu achten als uns selbst? Die Antwort gibt Psalm 25, Vers 14 mit den Worten: Die vertraute Gemeinschaft mit Jehova gehört denen, die ihn fürchten. Eine gesunde Gottesfurcht bringt uns also Jehova näher. Stolz dagegen führt dazu, dass wir die Hand des Vaters nicht mehr so festhalten. Der Händedruck wird immer schwächer und schließlich trennen wir uns von ihm. Damit es nicht geschieht, müssen wir Jehovas Namen und seine Wertmaßstäbe immer als das Wichtigste ansehen. Gemäß dem Rat aus Römer 12, Verse 17 bis 21 halten wir, soweit es von uns abhängt, mit allen Menschen Frieden. Das ist wichtiger für uns, als vielleicht das eigene Gesicht zu wahren oder die Familienehre zu verteidigen. Demut hilft uns, das Böse mit dem Guten zu besiegen. Das ist keine Schwäche, sondern eine Geisteshaltung, die Jehova gefällt. Der hebräische Ausdruck, sich demütigen, kann auch mit sich selbst niederstampfen, wiedergegeben werden. Also das ganze Gegenteil von Stolz. Wie wirkt sich diese Haltung aus? In erster Linie werden wir davor bewahrt, durch unangebrachten Stolz selbstsüchtig oder selbstgefällig zu werden. Es fällt uns leichter, Autorität in der Familie oder in der Versammlung zu respektieren. Wir achten die obrigkeitlichen Gewalten in gebührendem Maß. Und wir befolgen auch gern Anweisungen, wo das nötig ist. Wir können ganz sicher sein, Jehova wird uns segnen, wenn wir demütig sind und zur Zusammenarbeit bereit. Jetzt setzt Bruder Rainer Kirch die Vortragsreihe nicht zwischen uns und Jehova kommen lassen mit dem Punkt Geld fort.
Fragen wir uns, warum eine ausgeglichene Einstellung zu Geld bewahren. Der weise König Salomo erwähnt in seinem Buch der Prediger im Kapitel 7, Vers 12, das möchten wir einmal bitte aufschlagen, dass Geld an und für sich nichts Schlechtes ist. Ja, dass es als Ergänzung zur Weisheit gilt. Prediger 7, Vers 12, wir lesen, denn Weisheit dient zum Schutz, ebenso wie Geld zum Schutz dient. Aber der Vorteil der Erkenntnis ist, dass die Weisheit ihre Besitzer am Leben erhält. Zwar spielt Geld hier eine untergeordnete Rolle, doch wir brauchen Geld, um für uns und unsere Familien zu sorgen. In diesem Sinne ist es auch nicht verkehrt, Geschäfte zu machen. Doch gemäß unserer biblischen Erkenntnis müssen wir jedoch Geld den richtigen Stellenwert einräumen. Lesen wir dazu in 1. Timotheus 6, Vers 10, auch das können wir bitte aufschlagen, diesbezüglich eine Warnung. Denn wer Geld überbewertet, den wird es von Jehova wegziehen. In 1. Timotheus 6, Vers 10 steht, denn die Geldliebe ist eine Wurzel von schädlichen Dingen aller Arten, und indem einige dieser Liebe nachstrebten, sind sie vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst mit vielen Schmerzen überall durchbohrt. Was kann uns vor einem solchen Unglück schützen? Wir müssen einen klaren Blick bewahren, indem wir uns nicht von unrealistischen Wünschen blenden lassen oder dass wir in Geldfragen unbedacht handeln, sodass wir unkluge Entscheidungen treffen würden. Welche Fehler anderer sollten uns warnen? Einige haben sich durch den Wunsch nach schnellem Reichtum dazu verleiten lassen, heimlich Lotterielose zu kaufen. Andere haben sich auf sogenannte Schneeball- oder Pyramidensysteme eingelassen. Obendrein haben sie noch versucht, diesbezüglich ihre Kontakte in der Versammlung auszunutzen. Wieder andere haben sich von Versprechungen auf unrealistisch hohe Gewinne für Geldanlagen ködern lassen. Wie können wir uns davor schützen? Wir lassen unsere biblisch geschulte Vernunft walten. Sonst wird man leicht ein Opfer von Habgier und Betrug. Oder man wird selbst zum Betrüger, wenn das Gewissen nachlässt. Doch wir haben eine bessere Garantie, um immer das Lebensnotwendige genügend zu haben. Was für eine Garantie ist das? Jehova segnet alle, welche ehrlich ihren Lebensunterhalt verdienen. Er sorgt für unser Lebensnotwendige. Tun wir doch alles, um diese Garantie uns zu bewahren. Deshalb dürfen wir Geld nicht zwischen uns und Jehova kommen lassen. Wie kann uns das passieren? Manche setzen in einer scheinbar guten Absicht viel Kraft und Zeit ein, um möglichst viel Geld zu verdienen. Sie möchten damit ihre Zukunft finanziell absichern und sich später ein schönes Leben machen. Doch Vorsicht! Jesus zeigt in Lukas 12 in einem Gleichnis mit den Vorratshäusern, welche zwar voll waren, aber der Besitzer sie nicht nutzen konnte. Denn er starb, bevor er seinen hart erarbeiteten Reichtum genießen konnte. Nutzen wir doch dieses Gleichnis für uns als Warnung. wem sein Besitz wichtiger ist als sein Verhältnis zu Jehova, der ist unvernünftig, weil er weniger an seine ewige Zukunft denkt. Einige sind davon überzeugt, keinesfalls bei ihren Streben nach Reichtum Jehova zu vergessen. Sie haben die Absicht, wenn sie erst einmal reich wären, dann könnten sie Pionier sein und großzügig für das Königreichswerk spenden. Doch weil Jehova unser trügerisches Herz kennt, hat er im 2. König, im 5. Kapitel, eine ähnliche Denkweise aufschreiben lassen. Interessant für uns ist, wie es ausging. Es geht hier um Gehasi, den Diener Elisas, der in seiner Selbsttäuschung glaubte, er könne seiner Habgier nachgeben und Jehova trotzdem im Dienst für Elisa nahe bleiben. Doch Jehova ließ sich nicht täuschen. Gehasi wurde aussätzig, das heißt, er wurde im Dienst für Jehova unbrauchbar. Unser Herz mag manchmal von uns selbst schwer zu durchschauen sein. Kein Christ würde von sich sagen, er sei geldgierig oder habgierig oder raffsichtig. Deshalb ist es wichtig, bei all unseren Plänen nach eventuellen Warnsignalen von Seiten Jehovas Ausschau zu halten, um nötige Änderungen vorzunehmen, bevor es zu spät ist. Ein Fischadler ist uns dazu ein gutes Beispiel. Er ist nicht so geschaffen, dass er unter Wasser tauchen könnte. Wenn er einen zu großen Fisch ergriffen hat, kann er ertrinken, wenn er ihn nicht rechtzeitig loslässt. Was ist seine Rettung, wenn er daran denkt, bevor er am Ertrinken ist? Und auch deshalb sollten wir den richtigen Herrn dienen, weil uns Jehova vor Unglück warnen kann, bevor es zu spät ist. Eine Warnung können wir dazu in Matthäus lesen, das können wir dann aufgeschlagen lassen. Jetzt lesen wir Matthäus 13, Vers 22. Ist der Gedanke, wem Geld zu wichtig ist, ganz gleich, ob aus Habgier oder Zukunftsangst, der kann seine Nähe zu Jehova verlieren. Matthäus 13, Vers 22, da steht, was den betrifft, der unter die Dornen gesät wurde, dieser ist es, der das Wort hört. Doch die Sorgen dieses Systems der Dinge und die trügerische Macht des Reichtums ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Man beachte, dass hier zwei Gefahren genannt werden. Erst einmal die übertriebene Sorge um das Lebensnotwendige und als zweitens der Trugschluss, Reichtum führe zu dauerhaftem Glück und Sicherheit. Doch wir können in Matthäus 6, 24 lesen, dass es niemand schaffen kann, sowohl Gott als auch den Reichtum zu dienen. In Matthäus 6, 24 steht, niemand kann ein Sklave zweier Herren sein, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird sich zu den einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Sklaven Gottes und des Reichtums sein. Was sollten wir nun in Bezug auf Geld im Sinn und vor allen Dingen in unserem Herz behalten? Ob wir nur gerade so über die Runden kommen oder mehr als genug zum Leben haben. Wir alle müssen Jehova an die erste Stelle setzen und auf ihn vertrauen. Das macht glücklich und lässt uns unseren himmlischen Vater näher kommen. Kommen wir jetzt zu Bruder Thomas Beachmann, der die Vortragsreihe Nichts zwischen uns und Jehova kommen lassen mit dem Punkt Gesundheitsfragen fortsetzt.
Eine gute Gesundheit trägt ganz wesentlich zu unserer Freude am Leben bei. Dem wird wohl niemand von uns widersprechen wollen. Ja, als Christen möchten wir, ja, haben wir den Wunsch, Jehova so lange und so gut wie möglich zu dienen. Treffend lesen wir im Psalm 115, Vers 17 den Kontragedanken. Die Toten selbst preisen ja nicht. Deshalb sind wir an einer guten Gesundheit interessiert. Ja, wir kümmern uns um unsere Gesundheit. Wir achten auf eine ausgewogene Ernährung, genügend Bewegung, Ruhe und Schlaf. Doch keiner von uns kann durch übermäßige Sorge um die Gesundheit sein Leben verlängern. Treffend stellte Jesus seinen Jüngern eine Frage, die wir bitte alle gemeinsam einmal in unserer eigenen Bibel nachlesen möchten, und zwar in Lukas Kapitel 12, im Vers 25. Lukas 12, im Vers 25, wo wir lesen, wer von euch kann durch sein Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle hinzufügen? Ja, wie wahr diese Worte doch wirklich sind. Aus diesem Grund müssen wir in Gesundheitsfragen sehr ausgeglichen sein. Leider verfallen manche in ihrem Bemühen um eine gute Gesundheit in Extreme. Bei einigen hat man so den Eindruck, dass sich ihre Gespräche nur noch um Arztbesuche, Krankheiten und Medikamente drehen. Und sie geben obendrein noch anderen unaufgefordert und eindringlich Gesundheitsratschläge. Wir möchten das einmal in einer kleinen, gespielten Szene demonstrieren. Zwei Brüder unterhalten sich nach einer Zusammenkunft im Königreichssaal. Bitte seid gute Zuhörer.
Na hallo Matthias, wie geht's dir denn? Du siehst total abgespannt aus.
Ja Marco, ich bin heute irgendwie etwas müde und überhaupt in letzter Zeit bin ich recht abgespannt. Ich weiß gar nicht recht, warum.
Du weißt du, was ich glaube? Dein Toxitoninwert ist zu hoch.
Wie bitte?
Ja, dein Toxitoninwert. Sag mal, früh, wenn du aufstehst, bist du dann noch total müde?
Na, eigentlich, ja.
Und abends, wenn du zu Bett gehst, fällst du da todmüde ins Bett?
Ja, allerdings, aber das ist...
Ich hab's dir gesagt, dein Toxitoninwert ist zu hoch.
Ja, wie bitte?
Du musst unbedingt probieren, was ich schon seit einem halben Jahr nehme.
Ach, wirklich?
Ich fühle mich wie neu geboren. Mein Toxitonin ist nur noch halb so hoch.
Dein was?
Hier, das bist du dir einfach schuldig. Was dir geholfen hat, das hilft auch mir. Und diese Internetausdrucke, die musst du unbedingt durchlesen, die sind hochinteressant. Für Brüder mache ich übrigens einen guten Preis. Aber wir reden dann nochmal, da drüben ist Thomas, ihm habe ich auch eine Probepackung versprochen.
Also ich wünschte, Marco würde seine guten Ratschläge für sich behalten. Mir graut es schon fast davor, in den Königreichssaal zu kommen, weil er bestimmt jedes Mal nachfragen wird. Wie kann er nur von seiner Meinung in Bezug auf Gesundheitsfragen so überzeugt sein, wo er doch gar keine medizinische Ausbildung hat?
Liebe Brüder, bitte macht euch keine unnötigen Sorgen. Es muss von euch niemand in der kommenden Woche gleich zum Arzt gehen, um seine Toxitoninwerte überprüfen zu lassen. Ich kann euch wirklich beruhigen, Toxitonin ist frei erfunden. Worauf kam es aber in dieser Szene wirklich an? Marco hat ganz offensichtlich nicht verstanden, wozu unsere Zusammenkünfte da sind. Sie sollen uns geistig erfrischen und im Glauben aufbauen. Sein Verhalten beeinträchtigt auch die Freude von Matthias am Besuch der Zusammenkünfte. Möchten wir so eine Reaktion bei unseren Brüdern auslösen? Sicherlich nicht. Wir möchten aber auch Extreme in Bezug auf gutes Aussehen meiden. Einige verändern ihr Aussehen durch Schönheitsoperationen oder mit Hilfe gefährlicher Substanzen. Oft geschieht das allein aus dem Wunsch heraus, attraktiver zu sein. Doch überlegen wir einmal, das haben wir schon oft festgestellt, mitunter stimmt das Ergebnis mit dem Wunsch oft nicht überein. Liebe Brüder, ohne hier Regeln aufstellen zu wollen, könnte man sich dennoch fragen, ob das wirklich vernünftig ist? Wir sollten als geistig reife Christen uns selbst und andere so sehen wie Jehova. Und ich lade euch ein, seine Sichtweise der Dinge mit mir in der Bibel zu verfolgen. Lasst uns bitte 1. Petrus 3, Vers 3 und 4 gemeinsam lesen. 1. Petrus 3, Vers 3 und 4. Wo es heißt, und dieser Rat ist nicht nur auf Schwestern bezogen. Und euer Schmuck bestehe nicht im äußerlichen Flechten der Haare und im Anlegen goldener Schmucksachen oder im Tragen äußerer Kleider, sondern er sei die verborgene Person des Herzens im unvergänglichen Gewand des stillen und milden Geistes, der in den Augen Gottes von großem Wert ist. Jehova schaut nicht auf Äußerlichkeiten, sondern auf den inneren Menschen. In Sachen Gesundheit und Aussehen ist es daher sehr wichtig, Vernunft walten zu lassen. Dazu zwei Faktoren, die ernsthaft zu überdenken sind. Erstens die Zeit und der Ort. Es ist ja an sich nicht verkehrt, jemanden vor und nach einer Zusammenkunft zu fragen, wie es ihm geht. Interessant ist aber, was im Wachturm vom 15.09.1982 auf der Seite 29 zu diesem Thema zu lesen ist. Ich möchte zitieren. Christliche Zusammenkünfte und Kongresse sind nicht dazu da, dass man große Unterhaltungen über Gesundheitsfragen führt oder dass man versucht, Krankheiten zu diagnostizieren oder Heilverfahren zu propagieren. Diese Zusammenkünfte sind vielmehr dazu da, dass man herzliche, geistige Gemeinschaft pflegt. Zweitens, in welchem Maße wir das tun? Man könnte sich ja einmal persönlich fragen, schenke ich geistigen Belangen, zum Beispiel dem täglichen Bibellesen, genauso viel Aufmerksamkeit wie der Gesundheit, dem Fitnesstraining oder der Schönheitspflege? Wir wissen, Jehova nahe zu bleiben, ist weit wichtiger als alles andere. Das wird sehr deutlich, wenn wir den eindringlichen Rat aus der Bibel, aus 1. Timotheus 4, Vers 8, einmal lesen möchten. Und dazu seid ihr wieder sehr herzlich eingeladen. 1. Timotheus 4, Vers 8. Wo wir lesen, denn die Leibesübung ist zu wenigen nützlich, Gottergebenheit aber ist für alle Dinge nützlich, da sie eine Verheißung auf gegenwärtiges und künftiges Leben hat. Ja, es ist aus medizinischer Sicht nicht verkehrt, sich ausgewogen sportlich zu betätigen. Doch es gilt zu erkennen, worauf wir besonderen Wert legen und unsere Aufmerksamkeit richten sollen. Es muss uns allen bewusst sein, nur durch das Loskaufsopfer Jesu Christi können wir jugendliche Schönheit und vollkommene Gesundheit wiedererlangen. Ja, Brüder, wie freuen wir uns doch alle darauf, wenn sich die Worte aus Hiob 33, Vers 25 auch an uns erfüllen werden, wo es heißt, sein Fleisch werde frischer als in der Jugend. Er kehre zurück zu den Tagen seiner Jugendkraft. Ja, wie wunderbar, wenn Jehovas Versprechen wahr wird und kein Bewohner mehr sagen wird, ich bin krank. Jesaja 33, Vers 24. Und genau das, liebe Brüder, wird in Jehovas neuer Welt Wirklichkeit werden. Warten wir darauf. Vertrauen wir auf unseren Gott Jehova. Jetzt setzt Bruder Joachim Eibisch die Vortragsreihe Nichts zwischen uns und Jehova kommen lassen mit dem Punkt Berufswahl und Arbeit fort.
Wart ihr schon einmal mit dem Auto in den Bergen unterwegs? Schmale, enge Straßen, Ablenkungen überall, wunderschöne Blumen, Tiere beobachten wir vielleicht, einen Sonnenuntergang. All diese Dinge könnten uns natürlich ganz schnell davon abhalten, auf die Straße zu achten. Wir könnten ganz schnell die Orientierung verlieren und unsere schöne Fahrt wäre schnell zu Ende. Jesus sagt in Matthäus 7 im Vers 13 und 14, dass wir heute alle auf einem Weg unterwegs sind, der auch schmal und eng ist. Aber es ist kein Weg in die Berge, es ist der Weg des Lebens, den Jesus hier meint. Und auch auf diesem Weg gibt es eine Unmenge an Ablenkungen, die uns die Orientierung nehmen könnten und die uns ganz schnell von diesem Weg abbringen könnten. Eine dieser Ablenkungen, das sind die Anforderungen, die die heutige Arbeitswelt an viele von uns stellen. Durch diese Ablenkungen könnten wir ganz schnell unsere geistige Orientierung, unsere geistige Richtung verlieren. Dieser Teil der Vortragsreihe geht den Fragen nach, wie können junge Leute eine weise Berufswahl treffen? Wie können die, die schon im Berufsleben stehen, angeregt werden, darüber nachzudenken, wie viel Zeit und wie viel Kraft sie für ihre Arbeit einsetzen? Und wie ist es beiden Gruppen möglich, Arbeit und Beruf nicht zwischen sich und Jehova kommen zu lassen? Bevor wir diese Gedanken betrachten, wollen wir uns einmal ins erste Jahrhundert zurückversetzen und wollen einen biblischen Bericht uns kurz anhören, der uns sicherlich vertraut ist. Jesus besucht seine Freunde Maria, Martha und Lazarus. Martha ist darauf bedacht, Jesus mit dem Besten zu versorgen, was sie im Haus hat. Ihre Schwester, die Maria, setzt sich zu seinen Füßen und hört ihm aufmerksam zu. Das geht eine ganze Weile so, bis der Martha der Hals schwillt, würden wir sagen. Und sie geht zu Jesus und sagt zu ihm, Herr, macht es dir überhaupt nichts aus, dass meine Schwester mich alleine arbeiten lässt? Sag ihr bitte, sie soll mir helfen. Wie reagiert Jesus auf diese Aufforderung der Martha? Schauen wir uns das in unserer eigenen Bibel einmal an. Ihr seid eingeladen, Lukas Kapitel 10, den Vers 42 mitzulesen. Jesus sagt hier zur Martha, wenige Dinge jedoch sind nötig, oder nur eins. Maria ihrerseits hat das gute Teil erwählt und es wird nicht von ihr weggenommen werden. Nun, mit dieser Reaktion hat die Martha sicherlich nicht gerechnet, denn ihre Beweggründe waren ja nicht falsch. Sie wollte ja Jesus, dem Sohn Gottes, etwas Gutes tun. Aber ihre überaus große Sorge um materielle Dinge hinderte sie daran, dem Sohn Gottes zuzuhören, vom Sohn des Höchsten belehrt zu werden. Und deshalb sagte Jesus, dass Maria das gute Teil gewählt hätte. Genauso könnte uns heute viel Gutes entgehen, wenn wir dem Beruf oder der Berufswahl mehr Aufmerksamkeit widmen als unserem Verhältnis zu unserem Schöpfer Jehova und unserem Dienst für ihn. Sicher ist es unser aller Wunsch, dass auch wir das gute Teil wählen möchten. Und was kann uns dabei helfen? Lasst uns einmal 3 Schritte ganz kurz beleuchten, die uns dabei eine Hilfe sein können. Als erstes sollten wir uns fragen, wenn wir vor der Wahl eines Berufes stehen, welches Ziel will ich denn eigentlich erreichen? Wohin soll mich meine berufliche Laufbahn führen? Steht für mich in erster Linie die finanzielle Absicherung im Vordergrund, so nach dem Motto, ich muss mir erst mal was schaffen und dann kann ich immer noch Jehova dienen? Nun, wenn das der Fall ist, dann könnte es sehr schnell passieren, dass wir uns von Jehova entfernen und unser Verhältnis zu ihm einbüßen. Oder gehen wir an die Sache so ran, dass wir sagen, ich will lediglich meinen Lebensunterhalt verdienen und mich im Dienst für Jehova mehr einsetzen. Wenn das der Fall ist, werden wir sicherlich Segen erlangen. Als zweiten Schritt müssen wir natürlich planen, wenn wir jetzt ein solches Ziel haben. Auf welchem Weg will ich denn dieses Ziel erreichen? Wenn du als junger Mann oder junge Frau über die Wahl deines Berufes nachdenkst, könntest du dich fragen, welche Fähigkeiten habe ich denn schon so von Haus aus mitgebracht, die mir in einem bestimmten Berufszweig behilflich sein könnten? Welche Qualifikationen habe ich mir vielleicht schon in einer schulischen Ausbildung angeeignet? Und in welchem Beruf könnte ich sie einsetzen? Die wichtigste Frage, die wir uns jedoch stellen sollten, ist die: Würde es eine Ausbildung oder die spätere Arbeit in diesem Beruf möglich machen, mich voll im Königreichswerk einzusetzen? Oder würde sich diese Arbeit, mein Beruf, zwischen mich und Jehova drängen? Nicht nur Berufsanfänger sind ermuntert, über diese Frage nachzudenken. Wenn wir schon im Berufsleben stehen, erhebt sich für uns natürlich auch die Frage, wie stehe ich denn zu meinem Beruf? Ist er für mich lediglich Mittel zum Zweck, um meine Familie zu ernähren? Oder ist für mich der Hauptzweck, Jehova zu dienen? Der dritte Schritt, den wir hier gehen sollten, der ist in Sprüche Kapitel 20, Vers 18 so beschrieben. Es heißt dort, Pläne werden durch Rat befestigt. Wenn ich also ein Ziel habe, einen Plan habe, dann sollte ich mir als drittes Rat einholen. Nun, wenn wir uns nochmal an die Ausfahrt ins Gebirge erinnern, wenn wir uns vielleicht verfahren haben, würden wir dort irgendeinen Urlauber von der Nordsee fragen, wo es hingeht? Nein. Wir würden sicherlich jemanden fragen, der sich in dieser Gegend auskennt. Es gibt auch Nordlichter, die sich auskennen. Aber der wichtigste Ansprechpartner für uns ist hier sicherlich unser Schöpfer Jehova. In seinem Wort der Bibel können wir den besten Rat erhalten. Und im Gebet zu ihm können wir von ihm erfahren, was er von uns erwartet. Denn niemand wünscht sich so sehr wie Jehova, dass wir Entscheidungen treffen, die uns wirklich glücklich machen. Deshalb sei ermuntert, dir in erster Linie bei ihm Rat zu holen. Aber auch unsere Eltern sind sicherlich gute Ansprechpartner für uns, wenn wir in diesen Dingen Rat brauchen. Vielleicht fragt sich jetzt dieser oder jener, naja, das klingt theoretisch alles ganz schön, aber ist das praktisch in unserer heutigen Zeit überhaupt noch anwendbar oder ist das reine Theorie? Stellvertretend für die vielen, denen es gelungen ist, sich beruflich so um- oder einzustellen, dass sie sich mehr im Dienst für Jehova einsetzen können, möchte ich jetzt einmal unseren Bruder Gabriel Reuter interviewen. Bruder Reuter, du dienst hier im Kongresssaal als Saalaufseher, dein Werdegang ganz kurz geschildert. Du hast eine kaufmännische Grundausbildung gemacht, bist dann mit 17 Jahren in den allgemeinen Pionierdienst eingetreten. Später hast du dann den Sonderdienst durchgeführt. Deine familiären Umstände haben sich geändert. Du musstest dann arbeiten. Aber auch während dieser Zeit, wo du gearbeitet hast, hast du im Pionierdienst gestanden. Dir ist es also wirklich gelungen, so schätze ich das jetzt mal ein, nichts zwischen dich und Jehova kommen zu lassen und schon gar nicht deine Arbeit. Das war aber bestimmt nicht so einfach, wie das jetzt hier klingt. Erzähl doch mal.
Als wir aus dem Sondervollzeitdienst meiner Frau und ich ausgeschieden sind, weil sich Kinder eingestellt hatten, war zunächst einmal das Problem, Arbeit zu finden. Ich war viele Jahre aus dem Berufsleben heraus. Davor hatte ich größtenteils Jobs, die mir geholfen haben, den Vollzeitdienst, den Pionierdienst durchzuführen. Aber jetzt benötigte ich eine Arbeit, um meine Familie zu ernähren. Und dann hatte ich eine Stelle gelesen, die gefiel mir ganz gut. Allerdings habe ich die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt. Abitur war gefordert, zusätzlich eine abgeschlossene Berufsausbildung, möglichst im medizinischen Bereich, hatte ich nicht. Aber ich habe dann dahingeschrieben, ich habe geschrieben, ich bin, würde zwar all diese Voraussetzungen nicht erfüllen, wäre aber davon überzeugt, dass ich für diese Tätigkeit bestens geeignet wäre. Und von ungefähr 650 Bewerbungen bin ich dann übrig geblieben. Allerdings muss ich sagen, ich führe das wirklich darauf zurück, dass Jehova seine Verheißungen wahrmacht. Wenn wir uns für ihn einsetzen, dann macht er den Rest. Das heißt, er fügt alle anderen Dinge hinzu. Naja, nachdem die Kinder etwas größer waren, ins schulpflichtige Alter gekommen sind, haben meine Frau und ich uns überlegt, wir wollen natürlich wieder zurück in den Vollzeitdienst. Wir hatten geplant, später, wenn die Kinder groß sind, dass wir uns auch wieder voll zur Verfügung stellen. Nur zeitgleich hat meine Firma andere Pläne gehabt. Sie wollten, dass ich gerne Ausbildungsleiter dort werde. Das wäre natürlich interessant gewesen, ein interessanter Job mit Sicherheit, auch mit interessanten Vergünstigungen. Aber das wäre eine sehr große Nähe zu dieser Firma geworden. Und das hätte diese Pläne, die wir eigentlich gehabt hatten, hätten vollständig durchkreuzt. Also habe ich gekündigt und habe mir eine Tätigkeit gesucht, wo ich in der Lage war, wieder im Vollzeitdienst zu stehen, nachdem die Kinder dann im schulpflichtigen Alter waren. Und als sie dann aus dem Haus waren, haben wir genau das wahrgemacht. Wir sind dann, haben uns wieder voll zur Verfügung gestellt und sind jetzt erfreulicherweise hier.
Dankeschön. Warum würdest du jungen Leuten, die sich gerade für eine Laufbahn entscheiden müssen, den Vollzeitdienst empfehlen?
Weil sie dadurch wirklich schmecken, dass Jehova gut ist. Was Besseres kann man gar nicht machen. Man schmeckt wirklich, dass Jehova gut ist, dass er wirklich seine Verheißungen wahr macht. Das lernt man durch so etwas wirklich kennen. Jehova macht seine Verheißungen wahr, wenn wir unseren Teil tun und die Königreichsinteressen in den Mittelpunkt rücken.
Vielen Dank, Bruder Reuter. Wir wünschen dir und deiner Frau weiterhin alles Gute hier im Saal und eine gute Zusammenarbeit mit uns allen. Ja, was hatte Jesus zu Maria gesagt? Das gute Teil werde nicht von ihr weggenommen werden. Wenn wir heute Jehova an die erste Stelle setzen und damit das gute Teil wählen, dann werden auch wir nicht enttäuscht werden, wie dieses Beispiel bestimmt gezeigt hat. Wir können uns darauf verlassen, dass Jehova für das Lebensnotwendige sorgen wird, wie das Jesus ja in Matthäus 6, Vers 33 zugesichert hat. Wir können Jehova näher kommen und unsere Bindung zu ihm bewahren. Und jetzt setzt Bruder Stefan Duda aus der Versammlung Reichenbach die Vortragsreihe fort mit dem Aspekt Entspannung.
Endlich Wochenende. Mal abschalten von all dem Stress, sich entspannen. Vielleicht auch sich körperlich betätigen, so einen Ausgleich schaffen, sportlich etwas unternehmen. Ist das verkehrt? Sicher nicht. Auch die Bibel verurteilt es keineswegs, sich zu entspannen, sich zu vergnügen. Und wir lasen ja vor wenigen Minuten, dass auch sportliche Betätigung einen gewissen Wert hat, in 1. Timotheus 4, Vers 8. Welchen Rat gibt uns denn Jehova in dieser Hinsicht, Ruhe und Entspannung betreffend? Wenn du möchtest, kannst du Prediger Kapitel 4, Vers 6 einmal mit aufschlagen. Interessant ist, hier in Prediger 4, in Vers 6, da erhalten wir auch gleich einen Hinweis, welchen Stellenwert Ruhe und Entspannung einnehmen sollten bei uns. Wir lesen, besser ist eine Handvoll Ruhe als eine doppelte Hand voll harter Arbeit und Haschen nach Wind. Ist uns aufgefallen? Jehova empfiehlt uns eine Hand voll Ruhe. Und das hat die Bedeutung von wenig im Verhältnis zu Hände voll, beziehungsweise ein gesundes Maß an Ruhe, an Entspannung. Das empfiehlt Gottes Wort. Ja, es gibt eine Zeit dafür. Prediger Kapitel 3, Vers 4 spricht von einer Zeit zum Lachen, einer Zeit zum freudigen Herumhüpfen. Aber wie erwähnt, ein gesundes Maß ist entscheidend. Unser Leben darf sich nicht nur um Freizeitaktivitäten, um Entspannung drehen. Wenn wir nicht aufpassen, könnte sich ein unangebrachter oder übermäßiger Zeitvertreib zwischen uns und Jehova stellen. Das möchten wir ja nicht. Bitte verfolgen wir jetzt aufmerksam zwei kurze Szenen. Anschließend wollen wir einmal darüber nachdenken. In der ersten Szene telefonieren zwei junge Brüder miteinander.
Hallo, grüß dich Jens. Schön, dass du reich. Pass auf, Samstag am Fußball geht klar. Wir treffen uns zwei auf dem Rasen und wir treffen uns dort an der Grillecke wieder.
Jo, Tim, einwandfrei. Und? Spielen wir gegen die Südversammlung?
Auf jeden, ich sag dir, aus dem machen wir Hackfleisch.
Ja, mindestens. Na, eins ist auf jeden Fall mal klar, diese Loser aus der Süd, die haben gegen uns mal überhaupt keine Chance, das steht fest. Ja, so wie ich die kenne, treffen die doch höchstens ihr eigenes Tor.
Und vor allen Dingen, wie wir unsere Pässe trainiert haben. Ich sag dir, die werden den Ball nicht mal vor die Füße bekommen. Wir schlagen die schneller, wie die überhaupt gucken können.
Ja, ja. Ach nee, diese Kids sind unterste Kreisklasse, das geht mal gar nicht. Hey, weißt du, was ich ja gern mal machen würde? Gegen einen ernstzunehmenden Gegner spielen.
Also ernste Action wird es am Samstag auf alle Fälle geben. Die wollen gar nicht wissen, wie ihnen geschieht.
Ja, auf jeden. Und denk dran, mein Freund, West ist West, Süd ist müd.
An dieser Stelle möchten wir uns ausblenden. Halten wir einmal kurz inne. Was denkt wohl Jehova? Was denkt wohl Jehova, wenn er so etwas hört? Erfreut ihn sowas oder ob es ihm nicht eher weh tut? Wenden wir nun unsere Aufmerksamkeit der zweiten Szene zu. Ein Bruder hat gerade den ganzen Abend ferngesehen.
Wo ist nur der Abend geblieben? Jetzt habe ich volle 3 Stunden ferngesehen. Und die Hälfte der Zeit war E-Werbung, Mann, oh Mann. Aber der Film, der war Hochspannung pur. Bin ja jetzt noch total aufgedreht. Also an Einschlafen, da ist jetzt nicht mehr zu denken. Ich müsste sowieso mal wieder richtig ausschlafen. Ja, morgen zum Beispiel. Morgen, das wäre gut, ja. Unsere Predigtdienstgruppe, ach, die wird so gut unterstützt, das fällt gar nicht auf, wenn ich da mal fehle. Ja, so mache ich das. Und jetzt schaue ich mir erstmal noch die Spätnachrichten an. Ich muss endlich runterfahren.
Ja, wir möchten den Bruder jetzt allein lassen. Fußball spielen, Fernsehen schauen, ist an und für sich nicht verkehrt. Aber was konnten wir beobachten? Aus denen machen wir Hackfleisch, diese Loser aus Süd. Wir sind die Besten. Hat es sich da nicht ein schlechter Geist eingeschlichen? Ein Geist, wie er in der Welt zu finden ist? Ein Geist der Rivalität, den Gegner niederzumachen? Kann so eine Form der Entspannung dann wirklich uns Christen erbauen und erfrischen? Oder denken wir an unseren Bruder, der den ganzen Abend ferngesehen hat? Wir gehen davon aus, es war jetzt nichts Unmoralisches oder Gewalttätiges, was er sich ansah, aber die Zeit. Und er musste sich dann entspannen von seiner Entspannung, erstmal ausschlafen und war bereit, deswegen Abstriche an seinem Dienst für Jehova zu machen. Sicher fragen wir uns da, wie können wir unsere Freizeit so gestalten, dass wir uns wirklich erholen, erfrischt sind und Kraft finden wieder für den Dienst Jehovas. Zur Selbstprüfung könnten wir einmal 3 Aspekte überdenken. Der erste, auf den weist uns Epheser 5, Verse 15 und 16 hin. Und da werden wir ja ermuntert, unsere Zeit auszukaufen, weil die Tage böse sind. Faktor Zeit also. lasse ich zu, dass Freizeitaktivitäten den Heiligendienst verdrängen? Das wäre nicht gut. Ne? Wir wollen uns doch sicher der richtigeren Dinge vergewissern. Persönliches Studium, Predigtdienst, Zusammenkünfte. Und wenn ich das möchte, muss ich einfach überlegen, wie viel Zeit kann ich vernünftigerweise für Entspannung einplanen. Vielleicht ist uns folgende Überlegung eine Hilfe. Was gibt uns wirklich Kraft? Wo wirkt der Geist Jehovas? Wenn ich persönlich studiere, im Predigtdienst, in den Zusammenkünften. Das ist die Hauptmahlzeit. Und die Entspannung, das ist der Nachtisch. Und so gut der Nachtisch auch schmecken mag, er darf niemals zur Hauptmahlzeit werden. Das würde uns nicht wirklich Kraft geben. Kommen wir zum zweiten Aspekt unserer Selbstprüfung. O ihr, die ihr Jehova liebt, hasst das Böse. So beginnt Psalm 97, Vers 10. Ich muss mir also überlegen, was ist Art und Inhalt meiner Freizeitgestaltung? Vielleicht stellt sich da auch die Frage, welche Risiken sind damit verbunden? Spiele ich da vielleicht sogar mit meinem Leben oder mit dem Leben anderer? Bedeutsam ist die Überlegung, stehen Dinge im Mittelpunkt, die Jehova verabscheut? Vielleicht kommt uns auch unser Tagesmotto in den Sinn, aus Sprüche 3, dass er Jehovas trauter Umgang mit den Rechtschaffenen ist. Und zweifellos ist uns unser Verhältnis zu Jehova sehr kostbar und wir möchten es bestimmt nicht, auch nicht durch die Wahl unserer Unterhaltung, unserer Entspannung zerstören. Punkt 3 unserer Selbstprüfung. Ein Grundsatz wird ja in Galater Kapitel 6, Vers 7 geprägt. Denn was immer ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Worum geht es hier? Um die Wirkung. Was werde ich ernten, wenn ich dieser oder jener Art der Entspannung fröne? Das ist die Frage. Fördert die Art der Freizeitaktivität vielleicht in mir so einen Hang zur Gewalt oder zu erbittertem Wettkampfgeist oder Nationalstolz? Das kann man ja jetzt wieder in diesen Tagen schön beobachten, was für Gefühle da in den Menschen wachgerufen werden, ne? Wenn sie die Fußballweltmeisterschaft mitverfolgen. Wie ist es bei mir? In der heutigen Zeit ist sicher auch angebracht, sich zu fragen, kostet sie mir mehr, als ich mir eigentlich leisten kann, die Form meiner Entspannung, die ich wähle? Es gibt einen ganzen Industriezweig, der darauf angelegt ist, damit Geld zu verdienen. Und bewahre ich da einen gesunden Sinn? Sicher von Bedeutung. Und sicher möchten wir auch das Gewissen unserer Brüder berücksichtigen. Der Apostel Paulus schrieb einmal, es wäre nicht gut, irgendetwas zu tun, woran unser Bruder Anstoß nehmen könnte. Und wenn wir an den Grundsatz in Sprüche 13, Vers 20 denken, wer mit Weisen wandelt, wird weise werden, wer sich aber mit dem Unvernünftigen einlässt, dem wird es schlechter gehen. Mit wem bringt mich die Art meiner Freizeitgestaltung zusammen? Welchen Umgang habe ich? Ist er positiv, förderlich für mich oder negativ? Wird in mir vielleicht der Wunsch geweckt, etwas Unrechtes zu tun? Das waren nun mal drei Aspekte. In dem einen ging es um die Zeit, die wir aufwenden für Entspannung. In dem anderen um Art und Inhalt dessen, womit ich mich beschäftige. Und im dritten ging es um die Wirkung, die die Form meiner Freizeitgestaltung auf mich und auf andere hat. Bestimmt möchten wir Jehova nahe bleiben und nichts zwischen uns und ihm kommen lassen. Und deswegen prüfen wir uns doch immer wieder einmal von Zeit zu Zeit. Bewahren wir eine ausgeglichene Ansicht über die Entspannung. Besonders die Eltern unter uns tragen in dieser Hinsicht ja eine große Verantwortung. Sie wissen, sie müssen ja nicht nur für sich, für ihre materiellen, geistigen und emotionalen Bedürfnisse sorgen, sondern auch für die ihrer Kinder. Und da ist die Freizeitgestaltung eingeschlossen. Auch dafür muss geplant werden. Mag nicht einfach sein. Ne? Auf der einen Seite wollen sie keine Spielverderber sein, nicht alle Entspannung jetzt mies machen. Auf der anderen Seite müssen aber klare Grenzen gesetzt werden. Sie wollen ja ihre Kinder schützen vor verderblichen Einflüssen. Und sicher liegt Ihnen auch am Herzen, Ihre Kinder zu lehren, selbst einmal entscheiden zu können, was die richtige Form der Entspannung ist für sie. Euch, liebe Eltern, sei gesagt, ihr könnt es schaffen, mit der Hilfe Jehovas, mit ein bisschen Fantasie und der nötigen Planung. Ja, wir alle können das schaffen, wenn wir Jehovas Rat beherzigen, dass wir unsere freie Zeit so gestalten, dass wir erbaut und erfrischt werden. So, nur so können wir Jehova nachbleiben. Und jetzt wird Bruder Ralf Schwarz die Vortragsreihe fortsetzen, nicht zwischen uns und Jehova kommen lassen, mit dem Punkt Familienbande.
Da ist ein Ehepaar. Wir wollen sie Mark und Luise nennen. Sie haben ihre Kinder gewissenhaft und liebevoll in den Schriften unterwiesen. Aber als sie erwachsen wurden, kehrten sie Jehova den Rücken und wollten ihm nicht mehr dienen. Es geht mir durch und durch, wenn ich an die Kinder denke, sagte Luise. Wenn ich andere von ihren Söhnen reden höre, schnürt es mir den Hals zu. Und ich kämpfe mit den Tränen. Auch Maria, deren Bruder sich von Jehova abwandte und ein unmoralisches Leben begann, sagte, das war für mich schwer zu verkraften, denn ansonsten war er ein wunderbarer Bruder für mich. Bei Familientreffen fehlt er mir am meisten. Dieser Verlust an geistlicher Gemeinschaft mit einem geliebten Familienangehörigen ist mit das Schmerzlichste, was einem wahren Diener widerfahren kann. Wenn du in einer ähnlichen Lage bist, dann sei dir bewusst, dass Jehova dich versteht, dass er ganz genau deine Gefühlswelt kennt. Weshalb kann man das behaupten? Der wahre Gott erlebte selbst mit, wie einige seiner Engelssöhne, die er vollkommen erschaffen hatte, sich offen gegen ihn auflehnten und die geistige Familie im Himmel verließen. Wer einen solchen Verlust nie erlebt hat, kann wahrscheinlich nur schwer nachempfinden, was für ein harter Schlag das ist. Nichts im Leben ist wie vorher. Es wird von Mal zu Mal schwerer, in den Zusammenkünften zu sitzen und andere Familien zu sehen, meinte die eingangs erwähnte Luise. Wie kann man eine derart bittere Enttäuschung verkraften? Was wird dir helfen, dich im Dienst für Jehova nicht aus der Bahn werfen zu lassen? Wir wollen gemeinsam einmal drei Punkte besprechen, die von großem Vorteil sind. Erstens, vermeide Selbstvorwürfe. Wenn ein Familienangehöriger sich von Jehova abwendet, gibst du dir womöglich die Schuld dafür. Eine Mutter, deren Sohn von der Wahrheit weggegangen war, sagte, das Gefühl, versagt zu haben, quälte mich jeden Tag und ich spielte die Situation in meinem Kopf immer und immer wieder durch. Doch überlege einmal, selbst wenn du alles richtig gemacht hättest, die Wahl bleibt bei demjenigen, der weggegangen ist. Jeder in der Familie muss seine eigene Last der Verantwortung tragen. Und man ist nicht verantwortlich für das, was andere tun. Der zweite Punkt. Suche nicht bei anderen den Fehler. Es ist wichtig, Jehovas Vorgehensweise und korrigierende Maßnahmen auch anzuerkennen. Auch wenn das manchmal schwer fällt. Dies ist wirklich ein Schutz für die Versammlung und die eigene Familie. Wenn man Rat, der einem auf Abwägen geratenen Angehörigen gegeben wird, herunterspielt oder kritisiert, behindert man nur den Heilungsprozess und gefährdet die eigene geistige Gesundheit. Denke bitte an den Grundsatz, den wir im Hebräer Kapitel 12 finden, der sehr wichtig ist, um die Situation gut einschätzen zu können. Hebräer Kapitel 12, der Vers 11.
Allerdings scheint jede Züchtigung für die Gegenwart nicht erfreulich, sondern betrüblich zu sein. Nachher aber trägt sie denen, die durch sie geübt sind, eine friedsame Frucht ein, nämlich Gerechtigkeit. Denke daran, dass diese Zuchtmaßnahmen von Jehova stammen und dass sie im Interesse des Schuldigen gegeben wurden. Suche deshalb nicht irgendwelche Fehler bei den beteiligten Ältesten oder deren Entscheidungen. Und der dritte Punkt, bleib selbst geistig stark. Um stark zu bleiben, ist es wichtig, sich weiterhin mit geistigen Dingen zu beschäftigen und die Zusammenkünfte zu besuchen. Obwohl gerade das oftmals nicht einfach ist. Eine betroffene Mutter erinnert sich: Zuerst wollte ich mich instinktiv verkriechen, wie ein verwundetes Tier. Aber mein Mann redete mir gut zu, unser geistiges Programm beizubehalten und uns weiterhin am Predigtdienst zu beteiligen. Das brachte mich Jehova wirklich näher. Außer Schuldgefühlen und Schmerz verspürst du vielleicht selbst auch eine gewisse Scham, dass der Ruf deiner Familie ruiniert ist. Du stellst dir die Frage, was werden meine Brüder jetzt von mir denken? Sei mit anderen in der Versammlung geduldig. Manche werden wahrscheinlich nicht so recht wissen, wie sie dich ermuntern oder trösten sollen, besonders wenn sie selbst nicht dergleichen durchgemacht haben. Außerdem sind auch die Ansichten darüber, was wirklich ermuntert oder tröstet, ganz verschieden. Wenn also jemand etwas sagt, was dich aufregt, befolge den Rat des Apostel Paulus aus Kolosser 3, Vers 13, fahrt fort, einander zu ertragen und einander bereitwillig zu vergeben. Solche Äußerungen von anderen Brüdern sollten nie dazu beitragen, dass wir daraufhin nicht mehr die Zusammenkünfte besuchen. Für solche Personen wird ein weiser Rat gegeben in Sprüche Kapitel 18, im Vers 1. Wer sich absondert, wird nach seinen eigenen selbstsüchtigen Verlangen trachten. Gegen alle praktische Weisheit wird er losbrechen. Sich absondern ist also nicht die richtige Entscheidung. Eine Mutter, die gefühlsmäßig schon damit gespielt hatte, erinnert sich: Zuerst wollte ich keinen Menschen mehr sehen. Doch heute bin ich froh und dankbar, dass ich mich nicht von meinen Brüdern und Schwestern zurückgezogen habe und daraufhin ihre liebevolle Unterstützung hatte. Zu Hause hätte ich nur weiter über meinen Problemen gebrütet. Jehova bietet uns an, unsere Bürde auf ihn zu werfen. Die Schwester, die eben erwähnt wurde, erklärte weiter: Ich vertraute mich Jehova völlig an. Meine Gefühle brachen einfach aus mir heraus und das war eine unglaubliche Erleichterung. Bestimmt gibt es auch in deiner Versammlung einen mitfühlenden Freund, der dir ein guter Zuhörer ist. Suche aber nicht nach einem Vorwand, um mit dem ausgeschlossenen Familienangehörigen Gemeinschaft zu pflegen. Es mag notwendige Familienangelegenheiten geben, die Kontakt erfordern. Aber beschränke diesen Umgang wirklich auf das Nötigste. Gib die Hoffnung nicht auf. Die Liebe hofft alles, sagt die Bibel. Viele von denen, die weggegangen sind, haben später bereut und sind zu Jehova zurückgekehrt. Du kannst vielleicht momentan nichts für deinen Familienangehörigen tun. Doch dein Beispiel der Treue kann einen Angehörigen bewegen, zur Wahrheit zurückzufinden. Du kennst bestimmt das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Hast du dir schon einmal die Frage gestellt, was wäre aus dem verlorenen Sohn geworden, wenn sein Vater nicht in der richtigen Verfassung gewesen wäre, ihn wieder herzlich aufzunehmen? Oder was wäre aus dem Sohn geworden, wenn er nach Hause käme und feststellt, auch der Vater hat die Familie verlassen. Eine Schwester sagte dazu: Mein Mann und ich erinnerten uns daran, dass wir, wenn wir selbst geistig stark blieben, in der besten Verfassung sind, unsere Söhne willkommen zu heißen, wenn sie zur Besinnung kommen. Lass also nie zu, dass der Fehltritt eines Angehörigen einen Keil zwischen dir und Jehova treibt. Jetzt schließt Bruder Herrgott die Vortragsreihe nicht zwischen uns und Jehova kommen lassen mit dem Punkt moderne Technik ab.
In Albanien ist es nichts Ungewöhnliches, einen alten Mann mit einem Handy auf einem Esel reiten zu sehen. In Indien kommt es vor, dass ein Bettler seine ausgestreckte Hand mal eben zurückzieht, um nach dem Handy zu greifen. Ja, und wer von uns nennt nicht mindestens ein Handy sein eigen? Manchmal sind es sogar mehrere. Wie stark die Technik unser Leben durchdringt, ist wohl am besten am Handy zu sehen, das mittlerweile weit mehr als einfach nur ein Telefon ist. Mit vielen Modellen kann man außer Simsen, also mit einem flinken Daumen, in rascher Folge eine Nachricht auf den Tasten drücken, auch im Internet surfen, E-Mails verschicken und empfangen, Fernsehen, Musik hören, fotografieren, mit GPS navigieren. Und es wurde gestern schon mal gesagt, man kann sogar noch damit telefonieren. Es ist zweifellos eine Tatsache, dass die moderne Telekommunikation und Unterhaltungselektronik aus dem Alltag vieler überhaupt nicht mehr wegzudenken ist. Und viele technische Errungenschaften leisten wirklich wertvolle Dienste. Auch Jehovas Volk hat sich diese technischen Errungenschaften zunutze gemacht, um das Königreichswerk voranzutreiben. So ließ Jehova durch seinen Propheten Jesaja im gleichnamigen Bibelbuch im Kapitel 60, dem Vers 16, im A-Teil die Worte niederschreiben, ich möchte zitieren, du wirst tatsächlich die Milch der Nationen saugen und an der Brust von Königen wirst du saugen. Inwiefern ernährt sich denn Jehovas Volk von der Milch der Nationen und saugt an der Brust von Königen? Insofern, als gesalbte Christen und ihre Gefährten von den anderen Schafen wertvolles Vermögen der Nationen zur Förderung der reinen Anbetung nutzen. Denken wir nur daran, wie überlegt oftmals die Technik eingesetzt wird, zum Beispiel bei Hochleistungsdruckmaschinen. Oder aber bei Websites im Internet. Dadurch wird es möglich, dass Publikationen in Hunderten von Sprachen Menschen auf der ganzen Erde zugänglich sind. Jedoch kann die moderne Technik auch ihre Schattenseiten haben. Wenn man nämlich dem persönlichen Gebrauch davon keine Grenzen setzt, dann kann es dazu führen, dass sie uns ablenkt, und sogar von Jehova wegzieht. Wir leben heute in einer sehr schnelllebigen Zeit, in der vieles, was heute aktuell ist, morgen schon als überholt gilt. Und so mag beispielsweise das Handy, der Laptop oder der Fernseher, den wir noch gar nicht lange besitzen, durch ein neues Modell abgelöst werden. Und die Werbung darüber möchte uns einreden, dass wir genau dieses neue Modell unbedingt benötigen. In unserer Konsumgesellschaft, in der wir leben, wird Glück mit Haben gleichgesetzt. Kaufen, 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 das ist die Parole. Das Neueste ist gerade gut genug. Aber Achtung, man darf sich keinen Sand in die Augen streuen lassen. Bevor man sich von seinem sauer verdienten Geld trennt, sollte man sich einige ehrliche Fragen selbst stellen. Zum Beispiel, kann ich mir dieses neue Gerät wirklich leisten? Oder, wenn ich es mir kaufen würde, habe ich die Zeit und die Kraft, es sinnvoll zu nutzen? Eine weitere Frage könnte sein, ob ich die Technik auf eine Weise verwenden kann, dass ich wirklich Zeit und Geld spare. Aber auch die wichtige Frage, ob es mir hilft, Jehova näher zu kommen oder ob ich mich dadurch von ihm entferne. Diese Fragen sind bestimmt eine Hilfe, uns richtig zu entscheiden und nichts zwischen uns und Jehova in dieser Hinsicht kommen zu lassen. Von Bedeutung ist es auch, wie wir die Technik nutzen. Würden wir uns selbst oder als Familie elektronisch von Gewalt, von Spiritismus oder Unmoral unterhalten lassen, nun, dann würde das ganz gewiss Jehova betrüben und das Verhältnis zu ihm würde Schaden nehmen. Aber selbst wenn es bei der Wahl der Unterhaltung um etwas geht, was biblischen Grundsätzen nicht widerspricht, sollte man ganz ehrlich sich selbst einmal fragen, ob man die Zeit dafür nicht sinnvoller nutzen könnte. Wir möchten zu diesem Gedanken bitte einmal gemeinsam zur Bibel greifen und in Epheser Kapitel 5, den Versen 15 bis 17, den Rat des Apostel Paulus nachlesen. Epheser Kapitel 5, die Verse 15 bis 17. Hier heißt es: So wacht denn streng darüber, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, indem ihr die gelegene Zeit für euch auskauft, weil die Tage böse sind. Deshalb hört auf, unvernünftig zu werden, sondern nehmt weiterhin wahr, was der Wille Jehovas ist. Was können wir aus diesen Bibelversen für uns ableiten? Zeit ist ein wertvolles Geschenk von Jehova und wir sollten sie nicht einfach verschwenden, sondern, wie uns hier geraten wurde, sie auskaufen. Natürlich lässt sich mit Technik Zeit sparen, ohne jeden Zweifel. Im Internet kann man beispielsweise ganz schnell etwas nachschauen, Geld überweisen oder etwas bestellen. Surft man aber stundenlang einfach so herum, dann kann es ganz leicht zum Zeitraffer werden und uns von wirklich Wichtigen ablenken. Beobachten wir hierzu doch jetzt gemeinsam einen Bruder, der sich in einer Zusammenkunft befindet. Gerade wird die theokratische Predigtdienstschule durchgeführt, auf die er sich nicht vorbereitet hat. Als die Bibelhöhepunkte besprochen werden, beginnen seine Gedanken zu wandern.
Wieso bin ich eigentlich diese Woche wieder nicht zum Bibellesen gekommen? Jetzt habe ich keinen Kommentar für die Höhepunkte. Früher war ich doch immer auf die Zusammenkünfte vorbereitet. Warum jetzt nicht mehr? Ja, eins ist klar. Ich habe viel im Internet gesurft, um einen günstigen Laptop zu finden. Ja, Sascha, viel Geld hast du ja trotzdem nicht gespart, wenn du ehrlich bist. Ja, und ständig irgendwelche E-Mails oder Nachrichten, die ich beantworten musste. Die Woche war einfach keine Zeit. Aber da fällt mir ein, nun, in meiner mobilen Watchtower Library, da müsste ich doch schnell noch etwas finden, was ich sagen könnte. Nun mach schon, gleich sind die Höhepunkte vorbei. Ja, hier zum... Oh nein, jetzt hat doch schon jemand für den letzten Kommentar aufgerufen. Was soll ich denn bloß machen? Wie schaffe ich es bloß wieder, regelmäßig zu studieren?
Ganz sicher. Ganz sicher würde es unserem Bruder helfen, über den vernünftigen Gebrauch von Technik nachzudenken. Nur wenn sie von uns den richtigen Stellenwert eingeräumt bekommt, werden wir wirklich Nutzen davon haben. Wenn wir jetzt noch einmal kurz zusammenfassen wollen, was haben wir durch diese Vortragsreihe von Jehova verdeutlicht bekommen? Nun, alles, was darin angesprochen wurde, hat durchaus einen Platz in unserem Leben. Es ging unter anderem um den Stolz. Können wir nicht zu Recht stolz darauf sein, Jehovas Namen zu tragen und seinen Vorsatz kennengelernt zu haben? Ganz bestimmt. Des Weiteren ging es um die Gesundheit und auch um die Familie. Beides gehört zu den schönsten Geschenken, die uns Jehova gemacht hat. in der Familie Liebe und Geborgenheit zu finden und mit seiner Gesundheit verantwortungsbewusst umzugehen, trägt dazu bei, dass wir dieses Geschenk so nutzen, wie es von Jehova gedacht ist. Es macht uns glücklich. Wir brauchen also nicht unbedingt Oxytocin, um uns wirklich besser zu fühlen. Auch brauchen wir Geld zum Leben sowie eine Arbeit, mit der wir uns unseren Lebensunterhalt verdienen können. Wird beidem der richtige Stellenwert beigemessen, dann können wir dadurch ausgeglichen und zufrieden sein. Auch Entspannung hat einen Platz in unserem Leben. Sie hilft uns, neue Kraft aufzutanken. Wir können sie dazu nutzen, mit lieben Freunden zusammen zu sein und uns des Lebens zu erfreuen. Treffen wir bei der Art unserer Entspannung die richtige Wahl, so werden wir körperlich und auch geistig erfrischt. Und schließlich wurde uns bewusst gemacht, dass die moderne Technik uns wirklich nützliche Dienste leisten kann, wenn wir sie bewusst gebrauchen und gezielt einsetzen. Aber all das eben Erwähnte ist nicht zwingend zu unserem Vorteil. Es kann auch zwischen uns und Jehova kommen. Inwiefern? Wenn wir das gesunde Maß dabei verlieren, wenn wir dem ein oder anderen einen zu hohen Stellenwert in unserem Leben einräumen und zulassen, dass es unsere Glaubensausübung behindert, dann könnte es unser Verhältnis zu Jehova langsam zerstören. Genau das möchte Satan. Sein Interesse ist es, dass wir uns von Jehova entfernen. Brüder, lassen wir das bitte nie zu. Handeln wir stattdessen so, wie es uns in Sprüche 22, Vers 3 geraten wird. Und ich möchte euch einladen, diesen Bibelvers mit mir gemeinsam zu lesen. Sprüche 22, der Vers 3. Klug ist der, der das Unglück gesehen hat und sich dann verbirgt. Die Unerfahrenen aber sind weitergegangen und müssen die Strafe erleiden. Wir müssen also vernünftig und ausgeglichen sein und entschlossen handeln. Jehova hat uns auf die versteckten Gefahren aufmerksam gemacht. An uns liegt es, seinen liebevollen Rat zu beherzigen. Nehmen wir also unser Leben im Dienst für unseren himmlischen Vater fest in die Hand und bleiben ihm so nahe.